Radio Horeb Abend der Jugend. Beichten muss das sein? Und wieso eigentlich? Ja, im Abend der Jugend erfährst du heute alles, was du über die Beichte wissen solltest. Und wenn du darüber mehr erfahren willst, dann bleib auf jeden Fall dran. Wir klären nämlich heute nicht nur die Frage, warum du beichten gehen solltest, sondern auch, was die Beichte dir bringt. Und natürlich noch einiges mehr. Wir starten jetzt den Abend der Jugend mit dem Lied Spirit of Freedom von Judy Bailey. Radio Horeb Abend der Jugend. Wir sprechen heute über die Beichte und wir waren in Lindau am Bodensee mal unterwegs und haben die Leute gefragt, ob sie glauben, dass ein Priester wirklich Sünden vergeben kann. Hier mal ein paar Eindrücke aus Lindau.
Also darf natürlich für sagen so, yo, du musst jetzt halt, wie heißt Ave Maria oder so, oder Rosenkranz beten, so für das und das, was du getan hast, dann ist es vergeben, aber das macht er eigentlich nur so, also für ihn, so für Gott irgendwie. Ja, yeah, ich glaube, die haben da schon so einen Zettel, wo drauf steht, okay, das und das ist für die und die Sünden und also das denke ich jetzt mal. Oder denk, das ist jetzt angebracht, wenn du das und so ein gewisses, wie heißt das? Fürbitten oder so aufsagst. Ja, genau, und dann ist es einfach weg.
Ein Priester darf, ich bin ehrlich gesagt nicht allzu religiös, muss ich zugeben. Stellt sich immer die Frage, was? Vergeben ist sicher keine schlechte Sache.
Ich glaube nicht, nee. Ja, der arbeitet ja für die Kirche sozusagen und ich weiß nicht, der ist ja auch so ein Mensch wie du und ich und nur weil er dieses Amt quasi hat, weiß nicht, habe ich nicht das Gefühl, dass er dazu berechtigt ist quasi.
Die Beichte kriegt man abgenommen vom Priester, aber die Vergebung der Sünden obliegt meines Erachtens nicht dem Priester selber, sondern Gott.
Radio Horeb Abend der Jugend, das waren also die Antworten der Passanten zu der Frage, ob ein Priester wirklich Sünden vergeben darf. Man hört, die Meinungen sind hier wirklich sehr verschieden. Und auch der JUKAT, der Katechismus für Jugendliche, hat auf diese Frage eine Antwort gegeben.
Auf die Frage, ob die Kirche wirklich Sünden vergeben darf, heißt es, dass Jesus nicht nur selbst Sünden vergeben hat, Jesus hat der Kirche den Auftrag und die Macht verliehen, Menschen von ihren Sünden zu befreien. Somit darf die Kirche den Menschen im Auftrag Gottes die Sünden vergeben. Die ersten, denen Jesus den Auftrag gab, die Sünden zu vergeben, waren die Apostel. In der Bibel heißt es hier, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Heute handeln die Priester in diesem Auftrag.
So, ihr Lieben, jetzt wisst ihr also Bescheid. Falls ihr die Antwort auf die Frage, ob ein Priester wirklich Sünden vergeben kann, nochmal nachhören wollt, dann schaut gerne auf unserer Homepage horeb.org vorbei. Da findest du diese und weitere Antworten auf verschiedene Fragen zum JUKAT auch nochmal zum Nachhören. Bei uns zu Gast ist heute Pater Christoph Kübler. Er ist Herz-Jesu-Priester aus der Pfarreiengemeinschaft Ulmen in der Eifel. Und Pfarrer Kübler wird dir heute erklären, was die Beichte ist, für was wir sie brauchen und was du sonst noch alles wissen solltest in Bezug auf die Beichte. Pater Kübler, jetzt habe ich viel von dem Wort Beichte gesprochen. Was ist denn überhaupt die Beichte?
Beichte, Sakrament der Buße, kann man auch vergleichen oder kann man auch sagen, gibt es einen neueren Begriff, Sakrament der Versöhnung. Es ist also eine Möglichkeit, in sich zu gehen, im Vorfeld sein Gewissen zu erforschen, sein Leben anzuschauen, zu schauen, was lief gut, was lief nicht gut in verschiedenen Beziehungen. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen mit der Gewissenserforschung, da gibt es auch Gewissensspiegel, die einem da helfen können. Und es ist eine Möglichkeit, mit einem Menschen über sein Leben ins Gespräch zu kommen. Ein Menschen, der stellvertretend für Gott, für Jesus Christus, dann da sein darf, ein katholischer Priester, der dann stellvertretend für den Herrn sprechen darf. Und im Namen des Herrn dann die Sünden, die begangen wurden, vergeben darf. Das ist mal so die Kurzform Sakrament der Beichte, der Buße, der Versöhnung. Also Versöhnung in diesem Sinne, dass man sich wieder mit Gott versöhnt, mit sich selbst versöhnt und auch mit Menschen, idealerweise, an denen man sich ja vielleicht auch versündigt hat, wo man einfach Fehler begangen hat.
Sie haben gerade gesagt, dass die Beichte ist ein Sakrament. Was genau ist denn ein Sakrament, bevor wir an dieser Stelle weitermachen?
Ein Sakrament ist ein äußeres Zeichen, kann man so sagen. Es ist ja immer die Schwierigkeit, ist Gott da? Wie spürt man Gott? Wie kann man Gott wahrnehmen? Und Sakrament ist eine Zusage Gottes an uns, wo man sagen kann, wo er sagt, hier in diesem Zeichen, diesem äußeren Zeichen bin ich da. Egal, ob du was spürst oder nicht, ich bin da. In diesem heiligen Zeichen. Sakrament steckt auch das Wort heilig drin. Ganz wichtig auch für die Beichte, heilig, steckt wieder das Wort heilend drin. Die Beichte will ja auch heilen. Und Sakramente sind Heilszeichen, Heilungszeichen Gottes an uns, wo er zusagt, ich bin da, ich handle da, garantiert an dir, ob du es spürst oder nicht, ich bin in diesem heiligen Zeichen da.
Ja, das heißt, wir können, jetzt muss ich kurz überlegen, wie wir dieses äußere Zeichen noch ein bisschen umsetzen können, dass ich es auch quasi verstehe. Es ist quasi etwas, was man sieht und hören kann, wie, sage ich mal, Wasser oder Öl oder Brot und Wein, jetzt mal auf den katholischen Glauben bezogen.
Genau, genau. Wir Menschen sind ja, wir brauchen ja äußere Zeichen. Ne? Wir sind in einer geschaffenen Welt und es tut uns gut, wenn wir etwas zum Anfassen und zum Spüren haben, so eben die Eucharistie, dass Jesus Christus im heiligen Brot, in der heiligen Hostie zu uns kommt und uns ja zur Speise wird und dass wir ihn wirklich als Nahrung zu uns nehmen können. Aber eben auch das äußere Zeichen ist bei der Beichte zum Beispiel, dass man eben das bekennen muss. Es ist natürlich auch ein bisschen unangenehm, ein bisschen schmerzlich, dass man bekennen muss vor einem anderen Menschen, der zwar für Gott steht, aber trotzdem sitzt da der Priester, dass man da bekennen muss, was eben nicht gut war, was man falsch gemacht hat, wo man vielleicht sogar sündig war. Aber dann geht das äußere Zeichen eben weiter, dass der Priester wirklich es gibt da Unterschiede, der eine Priester macht es so, der andere macht es so, manche legen einem bei der Lossprechung, das ist dann am Ende der Beichte, legen die dann einem die Hände auf, manchmal zum Zeichen des Segens und zum Zeichen der Nähe Gottes. Und so kommt dann am Schluss eben die Lossprechung, der Akt, wo der Priester sagen darf, im Namen Gottes vergebe ich dir deine Sünden. Und ist ja wenig spürbar körperlich, aber ich habe es von manchen auch schon gehört und ich selber gehe natürlich auch beichten regelmäßig, dass man manchmal wirklich auch innerlich spürt, es ist mir wirklich etwas vom Herzen genommen worden, meine Schuld ist mir tatsächlich vergeben.
Es heißt, ich habe einen Merksatz vor kurzem gelesen, da stand, die Sakramente sind heilige Mittel, also äußere Zeichen, die uns Christus gegeben hat, um uns innere Gnade, also Gaben Gottes zu schenken. So können wir Gottes Kinder werden und bleiben. Kann man sich das so als, ich weiß nicht, ob der Merksatz vielleicht ein bisschen zu lang ist, ihr liebe Hörer, könnt ihr doch gerne nochmal nachhören. Kann man das so sagen?
Ja, unbedingt. Das ist theologisch jetzt natürlich 1a ausgedrückt, ne? Besser hätte ich es nicht formulieren können. Genau, also ist ganz klar eben ein äußeres Zeichen der inneren Gnade, also der Gaben Gottes, die er uns schenkt. Und also das kann ich vollends bestätigen. Kann man sich wirklich hinter die Ohren schreiben, dass man es wirklich nimmt. Es ist eine Zusage Gottes, dass er an mir wirkt, dass er in mir wirkt, dass er durch ein äußeres Zeichen sagt, ich, wie ich es am Anfang gesagt habe, ich schenke dir jetzt meine Gnade, meine Gegenwart, meine Vergebung, meine Liebe.
Jetzt mal abgesehen von inneres und äußeres Zeichen, Pater Kübler, wer darf denn überhaupt alles beichten gehen?
Also rein kirchenrechtlich, ein katholischer Christ, also katholisch, muss dann rein kirchenrechtlich ist es so klar gesagt, der den Vernunftgebrauch erlangt hat, sagen wir so. Es geht ja zum Beispiel bei der Erstbeichte bei den Kindern vor der ersten heiligen Kommunion. Bei kleineren Kindern ist es ja immer so die Frage, haben sie überhaupt schon das Bewusstsein über Gut und Böse und haben sie es überhaupt schon verstanden, was richtig und was falsch ist. Und deswegen muss ein gewisser Vernunftgebrauch schon da sein. In Deutschland ist es klassischerweise bei 8 Jahren, 9 Jahren eben vor der ersten heiligen Kommunion. Natürlich kann es im Einzelfall auch schon früher sein, aber beichten kann dann ein katholisch getaufter Christ, sobald er den Vernunftgebrauch erlangt hat, sagen wir es mal so.
Sobald er sich quasi im Klaren ist, er hat jetzt was Falsches gemacht und was Gutes. Ich würde sagen, sobald so das Gewissen einigermaßen gebildet ist, oder?
Genau. In diesem Sinne, es geht natürlich auch in Todesgefahr, das müsste ich jetzt nochmal nachlesen, aber in Todesgefahr ist immer alles anders. Da können dann sicherlich auch andere Christen anderer Konfessionen, sobald sie sich der Beichte bewusst sind, es gibt zum Beispiel auch in der orthodoxen Kirche, gibt es diese Sakramente ja auch in einer etwas anderen Form, dass sobald sie sich des Wertes des Sakramentes bewusst sind, sobald sie glauben und hoffen, dass sie die Sünden vergeben bekommen in diesem Sakrament, können das natürlich auch andere Christen empfangen. Aber wie gesagt, das ist dann eher auf Ausnahmesituationen beschränkt, vom Kirchenrecht her. Pastoral müssen wir da vielleicht noch mal ein bisschen anders drüber reden.
Wann bzw. wie oft sollte ich denn dann beichten gehen?
Also sollen, vom Kirchenrecht her, ist einmal im Jahr angedacht. Einmal im Jahr, bevorzugterweise in der Osterzeit, vom geistlichen Leben her ist eher empfohlen. Wie wird es genau formuliert? Ich glaube, es heißt so, in einem überschaubaren Zeitraum, wo man sich also noch selber sein Leben überblicken kann. Ne? Also es hat sich in der Regel so ein bisschen auch herausgebildet, dass man einmal im Monat zur Beichte gehen sollte, könnte, dass das sinnvoll ist, weil es einfach noch ein überschaubarer Zeitraum ist, wo man sagen kann, da ist mir das passiert.
Das ist gut, dass Sie das so sagen. Also ich würde Ihnen gerne ein Beispiel von mir ganz kurz erzählen. Und zwar hat mich eine Freundin mal gefragt, Mira, du gehst ja beichten. Von wegen, warum gehst du beichten und wie oft? Und dann habe ich ihr halt erklärt, dass sie sich die Beichte einfach vorstellen soll wie eine Dusche. Dass ich ja auch regelmäßig duschen gehe, dass ich sauber bin und halt nicht stinke. Und so ist das quasi mit der Beichte, dass ich regelmäßig beichten gehen sollte, dass meine Seele eben sauber bleibt oder wieder sauber wird. Das ist das Beispiel, was ich ihr gebracht habe.
Genau, ja. Von daher darf man auch natürlich öfters beichten. Das ist ja selbstverständlich. Bei der Dusche wartet man ja auch nicht einen Monat lang, um in dem Beispiel zu bleiben. Man kann natürlich immer öfters gehen. Es ist selbstverständlich möglich. Wenn man ganz einen intensiven Zeitraum in seinem geistlichen Leben hat. Ich hatte mal so eine Phase, da bin ich alle 2 Wochen zur Beichte gegangen, weil mir immer wieder etwas eingefallen ist, auch aus früheren Zeiten. Und dann war das eben dran. Ne? Und jetzt sind es aber auch mal 4, mal 5 Wochen, wo ich dann eben bis zur Beichte brauche. Also das muss man dann wirklich auch schauen, wie das dann auch passt fürs Geistliche, fürs innere Leben. Wichtig ist nur, früher hat man das so genannt, dass man kein Skrupulant wird, sprich, dass man zu ängstlich wird, dass man jede Kleinigkeit denkt, dass es eine Sünde wäre und ganz schlimm und ich komme in die Hölle und was weiß ich und ich muss das jetzt unbedingt beichten. Ja, also dass man da auch nicht zu empfindlich wird. Also das ist manchmal eine Gratwanderung, aber da darf man sich dann auch dem Priester anvertrauen. Und von daher ist es auch manchmal wirklich empfehlenswert, dass man immer den gleichen Priester hat zur Beichte, dass der einen dann auch mit der Zeit auch kennt und dann auch beurteilen kann oder leichter beurteilen kann, ist man jetzt da zu überempfindlich, zu übervorsichtig in seinem geistlichen Leben? Wir glauben und leben ja mit einem barmherzigen Gott. Das ist ja Grundvoraussetzung, der uns wohlwollend gegenübersteht. Also der nicht so sehr auf unsere Sünden schaut, sondern mehr auf das, was wir Gutes tun. Und da muss man eben dann versuchen, ein gutes Mittel zu finden. Aber wie gesagt, es gibt Phasen im Leben, wo man es vielleicht ein bisschen öfters braucht oder öfters einem das Herz dazu rät, zur Beichte zu gehen, als in anderen Zeiten.
Sie haben gerade gesagt, nicht zu ängstlich werden, was die Sünden angeht. Da würde ich auch einfach sagen, den gesunden Menschenverstand einschalten, wenn ich das jetzt mal aus meiner Perspektive sagen darf, dass man einfach nicht zu kleinlich wird, oder?
Ja, unbedingt, unbedingt, genau. Zumal wir ja auch, ich habe das auch ab und zu erlebt, es kommen heute nicht mehr so viele Beichten, aber trotzdem kommen auch ab und zu mal welche zur Beichte. Und Menschen, die da mit ihrer Schwäche zu kämpfen haben, sage ich auch immer, es gibt ja auch in der Heiligen Messe die drei Formen oder die drei Punkte der Schuldvergebung, der Sündenvergebung. Also ich rede jetzt von lässlichen Sünden, sogenannten lässlichen Sünden, die in der Heiligen Messe, die man dann auch vor den Herrn bringen kann. Und die dann sollten sie einen so schwer belasten, die man dann später in der Beichte nachreichen kann, wenn man möchte, um einfach mit dem Priester darüber zu sprechen. Aber um das aktuelle Schuldempfinden von sich nehmen zu lassen von der Barmherzigkeit Gottes, gibt es eben die drei Möglichkeiten oder die drei Punkte in der Heiligen Messe. Es ist am Anfang, manche Priester sprechen das Schuldbekenntnis. Ich mache das jetzt in der Fastenzeit immer. Ansonsten spricht man manchmal auch nur in Anführungsstrichen das Kyrie, das Herr erbarme dich, mit der Vergebungsbitte am Anfang. Das ist ein Punkt, wo man kurz innehalten kann und kurz ja, sein Leben hinhalten kann. Dann das Evangelium. Dabei im Evangelium spricht mancher Priester laut, mancher leise. Durch das Hören deines Wortes reinige uns von unseren Sünden. Das ist also der zweite Punkt. Geht zurück auf Jesus im Abendmahlsaal, als Petrus die Füße gewaschen werden soll und er sagt nein. Dann, wenn du mich waschen willst, Herr, dann wasch mich ganz. Und Jesus sagt, ihr seid schon rein durch das Hören des Wortes. Also das Evangelium hat auch sündenvergebende Worte. Und dann ganz klassisch dann vor der Heiligen Kommunion dieses Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das ist auch nochmal ein Moment der Einkehr, des Innehaltens, wo man einfach auch nochmal seine Schwäche Gott hinhalten kann.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Christoph Kübler aus der Eifel über die Beichte. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass die Beichte ein Sakrament ist und wie oft du und ich beichten gehen sollten. Wir machen jetzt an dieser Stelle weiter mit einem Lied, bevor es gleich weitergeht im Gespräch mit Pfarrer Kübler, wie ich mich am besten auf die Beichte vorbereiten kann. Hier jetzt für euch Ewig treuer Gott von Michael Jans. Radio Horeb, Abend der Jugend, heute mit dem Thema Beichte. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Kübler und meine nächste Frage an Sie ist, wie bereite ich mich denn am besten auf meine Beichte vor?
Ja, also am besten ein bisschen in Ruhe, dass man sich da ein bisschen Ruhe gönnt in den Tagen vor der Beichte, wenn man möchte. Also Es ist natürlich nicht immer möglich, dass man sich ein paar Tage Zeit nimmt, aber ich persönlich, ich plane das immer 1 oder 2 Wochen im Voraus, wann ich wo beichten gehe. Und dann gehe ich ein bisschen schwanger mit den Gedanken, was will ich denn beichten, was soll ich beichten, was liegt mir denn auf dem Herzen. Also wenn man das regelmäßig macht und eben voraussehen kann, wann man zur Beichte geht, dann ist eine Gewissenserforschung nicht schlecht, wenn man einfach sich vorher ein paar Tage ein bisschen Zeit nimmt. Man darf gern auch etwas aufschreiben, das mache ich manchmal auch, weil man ist ja doch auch wieder vergesslich und im Moment hat man das im Herzen und im Kopf und eine Stunde später weiß man es schon nicht mehr, ne, weil wieder was anderes kam. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, sich vorzubereiten auf die Heilige Beichte, auf das Sakrament der Versöhnung. Aber es gibt auch die Möglichkeit, ein Beichtspiegel, hat man das früher genannt, zu benutzen. Das sind im Gotteslob, sind da 2 bzw. 3 Beichtspiegel angegeben. Einer ist für Kinder. Das tut uns Erwachsenen manchmal auch ganz gut, ein bisschen einfacher, die Formulierungen zu haben. Kann man sich mal angucken. Oder die Beichtspiegel, die Gewissensspiegel oder Gewissenserforschung. Gotteslob Nummer 599 und 600, die sind eigentlich ganz gut. Die habe ich mir also auch schon zur Hand genommen. Und ja, da kommt man wirklich gut auch in die Tiefe. Es ist also ratsam, sich vorzubereiten, um einfach ja nicht so hineinzustolpern. Gibt es aber manchmal auch, dass man ja an einem bestimmten Wallfahrtsort oder wenn es einen Abend der Barmherzigkeit gibt oder bei Night Fever oder sonst irgendwie, gibt es ja verschiedene Anlässe immer mal wieder, wo auch gerade junge Menschen sich in eine Kirche hineinbegeben und dann darf man natürlich auch spontan beichten. Wir wissen ja, es geht ja immer auch ein bisschen darum, bei der Vorbereitung, wenn man das ein bisschen ernster nimmt, sage ich denn auch wirklich alles, was ich beichten möchte oder soll. Also da wird es jetzt ein bisschen ernster. Für die Beichte gehört natürlich, dass sie eigentlich vollständig sein soll. Dass man also alles sagen soll, was einem so einfällt, was nicht richtig war. Und man darf, das muss ich jetzt wirklich ein bisschen ernster sagen, man darf auch nichts verschweigen. Das ist also wirklich nicht gut, weil es ist, wenn ich etwas verschweige, dann vertraue ich der Barmherzigkeit Gottes letztlich nicht. Dann sage ich, ja, er kann mir alles vergeben, aber das sage ich jetzt nicht, das ist mir zu peinlich. Kann einem auch wirklich zu peinlich sein, das kann ich verstehen, aber vor Gott darf einem nichts zu peinlich sein. Macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn, Gott weiß es ja sowieso. Aber dass ich dann wirklich auch alles auspacke, was mich da belastet, dass ich das dann vor den Herrn trage. Und von daher ist eine gute Vorbereitung nicht schlecht. Aber wie gesagt, es geht auch mal spontan. Und wenn ich dann in der Spontanität manches nicht sage, weil ich es vergesse, das ist auch Lehre der Kirche, wenn ich es einfach vergesse, dann darf ich es als gebeichtet betrachten. Dann ist es vom Herrn vergeben. Also Unterschied, nicht verschweigen, sondern einfach vergessen. Ist mir natürlich auch schon passiert, dass man hinterher rausmarschiert und sagt, ach, jetzt wollte ich das doch noch sagen. Jetzt habe ich es doch wieder, ist mir jetzt doch wieder da durchgegangen. Dann darf man sich sagen, der Herr hat mir es vergeben. Wenn es einem dann trotzdem noch auf der Seele liegt, dann darf man das auch sich aufschreiben. Dann bei der nächsten Beichte darf man es dann vor den Herrn nochmal bringen. Aber einfach, ja, die Barmherzigkeit Gottes ist so groß und so tief, dass wir wirklich, ja, da ganz offen und frei und ohne Angst hineingehen dürfen in die Beichte, auch wenn es natürlich ein bisschen peinlich ist. Aber wie gesagt, vorher, Gott weiß es ja sowieso schon, was wir auf dem Herzen haben, was wir auch auf dem Kerbholz haben. Ja, und deswegen dürfen wir es ihm anvertrauen. Er ist so weit, er ist so groß, er ist so gütig. Ja, Da brauchen wir keine Angst zu haben. Und auch wenn wir mal was vergessen, auch das nimmt er in seine Barmherzigkeit hinein.
Pfarrer Kübler, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie ich mich am besten auf die Beichte vorbereite und dass ich eben da meine ganzen Sünden erzähle. Aber wie läuft denn so eine Beichte genau ab für jemand, der vielleicht jetzt noch nie beichten war?
Also man geht in den Beichtstuhl oder in ein Beichtzimmer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die moderneren Kirchen oder Klöster, also auch bei uns, meinem Orden, die haben meistens die Möglichkeit, dass man bei dem Priester kniet, so also wie im Beichtstuhl, dass ein Gitter ist zwischen dem Priester und dem Pönitenten, so heißt das, also dem Beichtenden, sodass eine gewisse Anonymität gewahrt bleibt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in manchen Kirchen, dass man auch sich gegenüber sitzt im Beichtzimmer. Und je nachdem, wenn man ausführlicher sprechen möchte, ist natürlich das Gegenübersitzen vielleicht auch sinnvoller. Und da geht man dann einfach hin und sagt, also ich persönlich, ich sage immer, wer ich bin, also nicht meinen Namen, aber mein Berufsstand und wann meine letzte Beichte war. Das ist manchmal auch interessant für den Priester, dass man einfach weiß, wie lange ist es her. Und damit man es auch einschätzen kann, was den anderen vielleicht bewegen könnte. Und dann beginnt der Priester mit einem Gebet, natürlich mit dem Kreuzzeichen und mit einem Gebet. Und in älteren Beichten, Beichtspiegeln zum Beispiel, hat man eben noch gesagt, in Demut und Reue bekenne ich meine Sünden. Das kann man als Pönitent dann sagen, muss man aber nicht. Also ich fange manchmal auch einfach so unkompliziert an und sage, das und das belastet mich. Und dann darf ich dem Priester alles anheimgeben, letztlich dem Herrn anheimgeben. Wir haben in der Priesterausbildung haben wir so eine Faustregel gehört. Das ist für manchen Beichtenden vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ein Priester, der hört erstmal zu. Also wir stellen nicht sofort Fragen. Fragen können schon mal sein, jetzt keine bohrenden Fragen in der Regel, aber meistens Verständnisfragen, dass man einfach den Beichtenden dann auch besser versteht. Aber wir hören erstmal zu. Also manchmal kann man auch 5 oder 10 Minuten reden, die Beichtenden einfach, ohne dass der Priester überhaupt nur ein Wort sagt. Wenn man sich gegenüber sitzt, dann kann ich natürlich leichter erahnen, dass der Priester mir zuhört. Wenn ein Beichtgitter zwischen uns dann ist, dann muss man hoffen und glauben, dass der Priester zuhört. Das tun die natürlich auch. Aber das ist dann erstmal vielleicht ein bisschen ungewohnt. Der Priester hört erstmal zu, ohne irgendwas zu sagen. Und wenn der Priester dann den Eindruck hat, dass das Bekenntnis der Sünden zu Ende gekommen ist, das Ideal ist natürlich, wenn der Beichtende sagt, das war's jetzt auf gut Deutsch, also das ist alles, was mir jetzt so auf dem Herzen liegt, mehr habe ich nicht, dann weiß der Priester, okay, jetzt kann ich mit dem Zuspruch beginnen. Und dann kommt eben in der Regel ein Zuspruch oder eine kurze Verständnisfrage oder sonst irgendwie eine Vertiefungsfrage. Ja, und dann kommt eben der Zuspruch. Da versucht der Priester, den Menschen, ja, zu helfen, zu raten, vielleicht auch eine Bibelstelle mit auf den Weg zu geben, im Namen Jesu ihm etwas mit auf den Weg zu geben, was ihm hilft, ich wiederhole es nochmal, was wir vorhin gesagt haben, was ihm vielleicht Heilung verschafft. Ja, ein Zuspruch im Namen Jesu. Und das kann auch manchmal länger, manchmal kürzer sein. Das kann auch manchmal ein Dialog sein, dass man nochmal ins Gespräch über das eine oder andere kommt. Und dann am Schluss steht dann die Lossprechung. Ich mache vorher immer noch, gebe ich dann immer noch eine sogenannte Buße auf, sprich ein Zeichen der Wiedergutmachung. Das kann ein Gebet sein, das kann eine Aktion sein, dass ich, wenn jemand zum Beispiel etwas gestohlen hat, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, das habe ich so noch nicht erlebt, aber wenn jemand was gestohlen hat, dann würde ich ihm sagen, bring es zurück oder spende das Geld zum Beispiel für einen wohltätigen Zweck, den dass du da in Anführungsstrichen gespart hast durch den Diebstahl. Mach also das, was du getan hast, mach es wieder gut. Das ist die sogenannte Buße, die Wiedergutmachung. Und dann kommt eben am Schluss die Lossprechung, wo der Priester im Namen Jesu sagen darf, deine Sünden sind dir vergeben. Weil er muss es im Namen Jesu sagen, denn er ist genauso sündiger Mensch wie du. Und nur Gott kann die Sünden vergeben und er vergibt sie auch, wenn wir sie bereuen.
Also, wenn ich jetzt die Lieblingsvase meiner Mama runterschmeiße, dann sollte ich nicht nur hingehen, sie mich bei Mama entschuldigen, sondern auch die Scherben wieder aufkehren, wenn man so jetzt die Beichte ein bisschen übersetzt.
Kann man so übersetzen, genau. Also Wiedergutmachung ist ganz wichtig. Manchmal kann man es nicht wieder gut machen, eine Phase wieder zusammenkleben, ist mitunter schwierig, aber eben einfach denn der innere Antrieb, es wieder gut machen zu wollen. Ich sage es bei Kommunionkindern, sage ich zum Beispiel immer, da kann man den heiligen Paulus zitieren, überwindet das Böse durch das Gute. Und den Kommunionkindern gebe ich dann immer eine Aufgabe mit. Tu doch jetzt deiner Schwester, deinem Bruder, deiner Mama irgendwas Gutes. Zeig ihnen, dass du sie lieb hast. Also, dass man auch wirklich spürt für sich selber, eigentlich habe ich die Menschen um mich herum lieb, die ich verletzt habe, durch was auch immer. Es hat doppelten Wert. Es ist einmal ein bisschen eine Erziehungsmaßnahme für sich selber. Man haut sich damit selber auf die Finger und sagt, nächstes Mal pass auf, bevor du wieder das und das machst, bevor du vielleicht wieder ein blödes Wort sagst oder mit jemand schimpfst oder lügst oder sonst irgendwas machst. Pass auf, dass man sich quasi so ein bisschen, ja, erzieht, das Herz erzieht, dass man es nicht mehr macht. Und es ist, man setzt dem Bösen, dem Unguten, was man vielleicht gemacht hat, setzt man etwas Gutes entgegen, wie es eben der heilige Paulus sagt, dass man eben, ja, die Liebe letztlich lebt. Und das erzieht unser Herz ja auch, dass wir Liebe schenken. Das ist der tiefste Sinn und Zweck der Beichte, der Buße, der Sakrament der Versöhnung, dass wir zur Liebe zurückkehren, zum Tat der Liebe. Also Wiedergutmachung. Und es kann natürlich, manchmal kann man es nicht wieder gut machen, dann ist ein Gebet natürlich auch ganz richtig und wichtig, weil Gott kann gut machen, wo wir an unsere Grenzen kommen. Und da dürfen wir dann auch ihm das anvertrauen.
Radio Horeb Abend der Jugend, das war Pfarrer Christoph Kübler. Jetzt weißt du hoffentlich am besten Bescheid, wie du dich auf deine Beichte vorbereitest, beziehungsweise wie die Beichte abläuft. Und wir lassen das Gesprochene jetzt noch ein bisschen wirken mit dem Lied Worth of Pain von Disciple. Radio Horeb Abend der Jugend. Heute dreht sich bei uns alles um die Beichte und ich bin im Gespräch mit Pfarrer Kübler und ich habe jetzt auch noch einige Fragen an Sie. Und die erste wäre: Es gibt Sünden, mit denen ich andere Menschen verletzt habe. Reicht es in dem Fall nicht, nur Gott um Verzeihung zu bitten?
Ja, wie schon ein bisschen anerwähnt, gell? Es ist schon wichtig, dass man Gott um Verzeihung bittet, aber Wir haben ja das Liebesgebot. Liebe Gott, liebe deine Nächsten, liebe dich selbst, liebe deine Feinde. Also die Nächstenliebe, die ist schon bedeutend. Und wie gesagt, es soll uns ja auch ein bisschen erziehen, die Beichte soll uns ja ein bisschen erziehen, dass wir hinterher uns auch bessern. Es gibt ja diese 5 B bei der Beichte. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Besinnen, bereuen, bekennen, büßen, bessern. Ich wiederhole es nochmal, 5 B, besinnen, bereuen, bekennen, büßen und bessern. Also, dass das Bessern am Schluss dann dasteht. Deswegen ist es natürlich damit das Wichtigste, dass wir das vor Gott bekennen, aber dann eben auch in unserem Leben das spürbar werden lassen, sichtbar werden lassen. Sakrament ist ein heiliges Zeichen, spürbares Zeichen der Nähe Gottes, dass wir dieses Sakrament dann auch ernst nehmen und sagen, ich will das Heil auch andere Menschen spürbar werden lassen und dann mich eben zum Beispiel bei anderen entschuldige oder versuche es wieder gut zu machen, was ich an ihnen falsch gemacht habe. Deswegen Beichte richtig gut und wichtig, aber das allein darf es nicht sein, weil sonst ist es ja schon ein bisschen, wäre es natürlich ein leichter Ausweg, zu sagen, ja, sündige ich halt, der liebe Gott vergibt mir ja eh. Und wenn es keine Konsequenz für mein Leben hat, das wäre eine billige Sache. So ist es natürlich nicht gedacht vom lieben Gott, sondern es soll auch unser Leben zum Besseren hinkehren.
Ich habe noch eine weitere Frage, und zwar hat jemand geschrieben, aber ich bin doch getauft, warum soll ich denn beichten, wenn Christus meine Sünden getragen hat?
Ja, er hat sie getragen, das ist richtig. Aber es ist immer auch die Frage, Gott möchte, ich gehe mal so dran, von einer Heilungsgeschichte. Wenn wir die meisten Heilungsgeschichten anschauen, von Jesus in der Bibel, er fragt zum Beispiel immer auch, was willst du, dass ich dir tue? Na, also er nimmt uns da ernst. Man könnte sich ja manchmal denken, wenn ein Blinder zu ihm kommt, ja, was will der Blinde denn? Natürlich, dass er wieder sehen kann. Was fragst du ihn denn da? Aber er fragt ihn, denn fragt den Menschen, was willst du, dass ich dir tue? Und das ist also diese eine Dimension, Gott nimmt uns ernst. Er möchte, wir haben die Freiheit und wir können mit ihm reden, wir können ihm alles sagen. Und er möchte aber eben auch, dass wir es ihm sagen. An einer anderen Stelle sagt Jesus, wenn es ums Gebet geht, dass Gott, unser Vater, ja weiß, was wir brauchen, aber Gott möchte, dass wir ihn drum bitten. Das ist, als er das Vaterunser einführt, seinen Jüngern beibringt in dieser Stelle. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das in der Bibel steht, aber sinngemäß sagt er da eben, Gott weiß zwar, was wir brauchen, aber er möchte, dass wir ihn bitten. Also das geht auch hier um das ernst genommen werden durch Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, Jesus hat meine Schuld vergeben, dass wir eben auch unsere Sünde bekennen und sagen, ja, ich nehme das ernst, ich nehme meine Freiheit ernst, ich nehme mich ernst, ich nehme das ernst, was ich gemacht habe und ich stehe dafür ein.
Gab es bei Ihnen auch schon mal die Situation, dass jemand ohne Lossprechung aus dem Beichtstuhl wieder raus ist?
Nein, Gott sei Dank noch nicht. Ich bin da also auch sehr, ja, ich bin da vielleicht ein bisschen zu gütig, aber mir ein älterer Priester hat mir mal gesagt, auf der Kanzel ein Löwe, im Beichtstuhl ein Lamm. Das finde ich ein schönes Bild. Auf der Kanzel, also in der Beichte, in der Predigt, da kann man den Leuten schon mal manchmal was einfach zumuten und sagen, hört mal zu, so und so ist die Sache. Wenn aber dann einer konkret vor dir steht oder sitzt oder kniet und seine Schuld bekennt, da dann wie ein Lamm zu agieren, also sprich mit größter Nachsicht, mit größter Barmherzigkeit. Und ich darf theoretisch die Lossprechung nur verweigern, wenn es klar wird, dass der Mensch nicht bereut, dass er wirklich nicht dass er sagt, dass er, ja, dass keine Herzensumkehr stattgefunden hat oder dass er das nicht beginnen will, diese Herzensumkehr. Sonst habe ich wenig in der Hand, ihm die Lossprechung zu vergeben, zu verweigern. Und das ist also sehr eng gefasst, auch in der pastoralen Ausbildung, dass man da wirklich sagt, ja, da muss man schon gut aufpassen, die Lossprechung zu verweigern. Das muss dann wirklich schon offensichtlich sein, dass der jetzt aus was weiß ich für Gründen gerade im Beichtstuhl sitzt oder bei mir das Beichtgespräch führt, aber eigentlich gar nicht bereut und gar nicht sich bessern will, dann darf ich die Lossprechung verweigern. Aber ich persönlich habe es Gott sei Dank so noch nicht machen müssen.
Ich habe ja, nachdem ich aus der Beichte rausgehe, meistens oder sollte ich auch Vorsätze haben, was ich natürlich besser machen möchte. Wie schaffe ich es denn, meine Vorsätze einzuhalten?
Gute Frage. Nächste Frage. Das sind wir wohl alle gleich. Ne? Eines, was ich Ihnen raten kann aus meiner geistlichen Erfahrung, ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung, bin 54. Manchmal muss man sich die Vorsätze über Jahre hinweg immer wieder vornehmen. Und immer wieder sich da vornehmen, ich möchte mich da bessern, möchte mich da bessern. Und manchmal muss man über Jahre, ich kann schon sagen Jahrzehnte, immer wieder den gleichen Fehler, die gleiche Schwäche, immer wieder vor die Barmherzigkeit Gottes tragen, in die Barmherzigkeit, in das barmherzige Herz Jesu hineinlegen. Ja, das ist ein Weg, die Vorsätze zu erfüllen, in dem Sinne von, ich habe sie im Herzen, ich habe sie vor Augen, ich versuche, mich daran zu halten. Wenn es nicht geschieht, wenn ich wieder schwach werde, wenn ich wieder falle, dann darf ich mich der Barmherzigkeit Gottes anvertrauen und ihn, den Heiland, bitten, dass er mich heilt, dass er meine Schwächen heilt, dass er mir hilft, die Schwächen zu überwinden. Da kommen wir nämlich an einem Punkt dran im geistlichen Leben. Natürlich sind wir gewohnt, als Christen zu sagen, ich muss tun, ich muss machen, ich habe es in der Hand. Wenn man gewisse geistliche Erfahrung hat, weiß man, ich habe ganz wenig in der Hand. Letztlich ist Jesus der Heiland, der Retter. Er kann in meinem Leben ja Heilung vollbringen, Wunder vollbringen, mich von Schwächen erlösen, die mich manchmal über Jahre hin immer wieder quälen. Also dieses Bewusstsein, letztlich ist es meine Entscheidung, mein Schritt auf Gott zu, dass ich Vorsätze fasse, aber dass ich weiß, ich brauche immer die Barmherzigkeit und Gnade Gottes, dass ich die auch durchsetzen und durchführen kann. Ein anderes, andere Möglichkeit, was natürlich auch für sich selbst hilfreich sein kann. Ich meine, es ist, glaube ich, von Ignatius von Loyola, der einem eine geistliche Tagesordnung vorschlägt. Also wenn es jetzt gerade um Vorsätze geht, dass man auch ein paar Vorsätze sich formuliert und sie vielleicht auch verschriftlicht und dann abends, am Abend oder ja, ein paar Tage später immer mal wieder kontrolliert, wie lief denn das heute? Was habe ich denn da gemacht? Bin ich meinen Vorsätzen treu geblieben? Und dann vielleicht eine Plus- und Minusliste macht, wo einfach, wo es gelungen ist, wo es nicht gelungen ist. Also da kann man sich da auch ein bisschen erziehen. Also auf der einen Seite die Gnade Gottes, die unerlässlich ist, aber auch unser eigenes Bemühen, das ebenso unerlässlich ist. Also diese zwei Komponenten kann man machen. Und das Schriftliche, das hat halt den Vorteil, man hat schwarz auf weiß vor der eigenen Nase und man sieht's. Sondern sieht seine Erfolge, aber man sieht halt auch seine Misserfolge. Weil im Alltag geht es doch manchmal doch wieder unter. Da denkt man, jetzt lief es doch so oder so. Und dann, ja, wenn man dann genauer hinguckt, kann man dann sagen, oh, da lief es ja gar nicht gut. Oder im Gegenteil, da lief es ja super. Also das sind vielleicht so auf Anhieb mal zwei Hilfsmittel, wie man seinen Vorsätzen treu bleiben kann.
Pfarrer Kübler, eine letzte Frage an Sie habe ich noch, und zwar, warum sollte ich ausgerechnet jetzt vor Ostern beichten gehen? Wir sind ja in der Fastenzeit, dauert nicht mehr lange bis Ostern. Warum sollte ich genau vor der Fastenzeit, in der Fastenzeit, also vor Ostern, noch beichten gehen?
Also Ostern ist natürlich unser höchstes Fest, das Fest unserer Erlösung, das wir da begehen, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Aber also es bietet sich ja für jedem höheren Fest auch an, sein Herz da wieder ein bisschen Frühjahrsputz zu machen und auf Hochglanz zu bringen. Aber jetzt natürlich in der Fastenzeit, wir haben noch 2 Wochen fast bis Ostern. Wer also noch nicht so sehr dazu gekommen ist, sein Leben zu betrachten und sich zu hinterfragen und ja, sein Leben ja, vor Gott zu halten, noch sind 2 Wochen Zeit, diese Fastenzeit zu nutzen. Fastenzeit, österliche Bußzeit, sagt man auch. Also wirklich da auch Einkehr und innezuhalten in dieser besonderen Zeit der Umkehr. Ja, es ist immer wieder eine Aufforderung jedes Jahr im Getriebe des Alltags, in der Hektik des Alltags. Wir werden uns 40 Tage geschenkt, wo die Kirche uns zuruft, halte inne, schau auf dein Leben. Von daher ist jetzt natürlich einmal von der Zeit her eine gute Zeit, diesen Anruf der Kirche sich zu Herzen zu nehmen und zu sagen, jawohl, ich mache jetzt mal, halte jetzt mal inne. Wie gesagt, sind noch 2 Wochen hin bis Ostern. Kann man ja noch, falls man das bis jetzt versäumt hat, kann man das immer noch tun. Und natürlich eben, wie ich eingangs sagte, es ist das Fest unserer Erlösung, das höchste Fest, das wir Christen begehen. Und da ist es natürlich gut, mit einem bereiten Herzen in das Fest zu gehen. Man sagt auch manchmal, ja, Sünden sind Dinge, die uns vielleicht hindern, die uns trennen von Gott. Es gibt zum Beispiel, früher nannte man das Todsünden, heute heißt es schwere Sünden. Das sind Sünden, die uns wirklich abschneiden von der Gnade Gottes. Und auch die lästlichen Sünden, wenn sie sich aufbäumen zu einem Berg, dann kann uns das schon ein bisschen trennen von Gott. Nicht, dass Gott sich von uns trennt. Sünde heißt ja immer auch Absonderung vom Wort Ursprung her, dass wir uns absondern von Gott und dass eine Gnade, die Gnaden, die Geschenke Gottes dann fließen, um es mal so auszudrücken, dass das eben schwieriger wird, weil wir uns abgesondert haben, weil wir uns abgeschottet haben von Gott. Und das wäre doch schade, wenn man den Ostern, das höchste, schönste, wunderbarste Fest hat. Die Kirche singt Halleluja und wir singen im Herzen, sind wir doch so voller Gram und voller Abneigung gegenüber Gott und vielleicht von ihm auf ihn sauer oder sonst irgendwie oder ja, abgesondert im Sinne von Sünde, dass dann diese Freude gar nicht in unser Herz hineinzieht. Von daher herzliche Einladung, diese Freude sich vorher in der Beichte schon mal schenken zu lassen, damit offenem Herzen dann auf das Osterfest los reinzugehen und sich diese Osterfreude des Auferstandenen dann auch von Herzen schenken zu lassen.
Radio Horeb Abend der Jugend. Ja, danke Ihnen, Pfarrer Kübler, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben, um sich unserem Fragenhagel zu stellen, nennen wir es jetzt mal so. Schön, dass Sie hier waren und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch und Gottes Segen allen.
Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Du kannst die ganze Sendung auch wie immer nochmal nachhören auf horeb.org oder in der Horeb-App unter der Rubrik Jugend. Und du findest in dieser Rubrik Jugend ganz viele weitere spannende Sendungen zum Nachhören. Wir beenden die Sendung heute mit einem weiteren Lied. Am Mikrofon für euch, Mira.